Ja, wir sind am Ende einer Predigtreihe angelangt, die heißt The Beautiful Basics. Am Ende heißt nicht, dass wir völlig am Ende sind, sondern dass wir am Höhepunkt heute Abend angekommen sind. Können wir vielleicht gleich mal die erste Folie anzeigen. Wir haben in dieser Predigtreihe über Sünde gesprochen, über den Zorn Gottes, über Gnade, die wir in Jesus bekommen, über Vergebung, Rechtfertigung in Christus. Wir haben über Heiligung gesprochen und das Ziel des Ganzen, wo es hingeht, ist Verherrlichung. Dann weiß ich, dass dieses Wort für die allermeisten von euch absolut nichts sagt, ja, so wie ich als 18-Jähriger, wenn du mir gesagt hättest Mango, ja, hätte mir das auch überhaupt nichts gesagt, weil da war ich noch in der DDR, ja, oder fast DDR. Aber wenn du jemanden aus Südafrika Mango sagst, ja, du musst es nur sagen, ja, dann fangen wir dem an, so der Pavlovsche Reflex loszugehen, ja, dann läuft so ein bisschen der Speichelfluss schon, ja, und dieses, oh, Mango, ja. Ich habe einen Freund aus Kamerun und er hat ganz oft mich angeguckt und hat gesagt, Dirk, einmal Mango, immer Mango. Und so ist es einfach mit dem Wort Verherrlichung. Es ist eins der faszinierendsten theologischen Ideen, Konzepte, Wahrheiten, die wir kennen. Und es muss mit Leben gefüllt werden. Es muss etwas sein, was du selber schmeckst, dass bei dir der Pavlovsche Reflex losgeht, wenn wir sagen Verherrlichung. Wenn wir uns nämlich die Frage stellen, warum hat Gott oder wozu ist Christus gestorben? Dann sagen ganz viele Christen richtig, damit unsere Sünde vergeben ist. Und das stimmt auch. Es ist allerdings so, dass Sündenvergebung ist nicht das letztendliche Ziel von dem, was Gott vorhat. Ja, so Vergebung von Sünde ist absolut notwendig, aber es ist ein Mittel von Gott zu einem viel größeren Zweck. Und dies habe ich euch in der Bibelstelle im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18 mitgebracht. Da sehen wir das ganz deutlich. Da schreibt Petrus, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Hier kommt das ultimative Ziel. Damit er uns zu Gott bringt. Das heißt, Sündenvergebung ist nicht das ultimative Ziel Gottes. Gott wollte nicht deine Sünden vergeben, dass wir irgendwo im luftlosen Raum jetzt sündlos umherschwirren, sondern das eigentliche Ziel, uns Sünde zu vergeben, ist, damit wir befähigt werden, nahe zu Gott zu kommen. Und dieses zu Gott zu bringen, ist eine Beschreibung dieser unbeschreiblichen Erfahrung, die grandiose Herrlichkeit und Faszination Gottes zu schmecken, zu kosten, zu riechen, in ihr zu leben, sie zu mögen, sie zu feiern, ihr Lobpreis zu geben. Das ist das, was die tiefste Sehnsucht eines Menschen ist. Dafür bist du geboren. Es ist tief in deiner DNA drin. Ich weiß, manchmal ist das verborgen durch den Alltag, aber die eigentliche Sehnsucht eines jeden Herzens, wofür du geschaffen bist, ist, in dieser grandiosen Herrlichkeit Gottes zu leben. Wir sehen das zum Beispiel bei Mose in der nächsten Folie. Der hat das so deutlich offenbar gemacht und so deutlich gezeigt, als er auf dem Weg ins verheißene Land gekommen ist, ja, hat er Rast gemacht und hat gesagt, Gott, das verheißene Land ist klasse. Ja. Heiraten, Kinder kriegen, Haus und Hof zu haben, ja, einen Kirschbaum zu pflanzen, in Urlaub zu fahren, ist alles klasse. Aber ohne das, was wir hier haben oder was Mose fragt, ja, ist das alles immer noch leer, ja, und erfüllt noch nicht das Herz. Und deshalb auf dem Weg ins verheißene Land, in dem Weg zum großen Ziel, macht Mose Halt und er betet dieses Gebet zu Gott und sagt, ich gehe hier nicht weiter, es sei denn, du lässt mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann kommt Gott und sagt zu ihm, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen, meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Und dann passiert dieses erstaunliche Phänomen im zweiten Buch Mose, dass Gott tatsächlich an Mose vorüberzieht, während er sich am Fels versteckt, dass Gott seinen eigenen Namen ausruft, immer Mose, seinen Charakter, wer er ist, der Herr, gnädig und barmherzig, etc., etc. Und Mose ist so überwältigt von der Größe Gottes. Er hat ihn noch nicht mal von Angesicht zu Angesicht sehen. Er hat nur sozusagen im Felsen sich versteckt. Und als das letzte Stück Zipfel von dem Gewand Gottes vorübergegangen ist, ja, durfte er sozusagen den letzten Zwirnfaden um die Ecke biegen sehen. Ja. Und in dem Augenblick ist Mose niedergefallen und hat Gott angebetet. Nicht einfach so, jetzt haben wir mal eine Anbetungsstunde, jetzt ist es 5:12 Uhr, okay, machen wir bis um 12, sondern es war diese spontane Reaktion in seinem Herzen, das, was so außergewöhnlich gut ist, in Lobpreis zu genießen. So wie es jedem von uns geht, wenn wir einfach irgendwas Außergewöhnliches sehen. Ja, du fliegst das erste Mal nach Griechenland oder wie auch immer, ja, und du siehst diesen Strand und die Wellen und du riechst den Duft von gebratenem Lamm, ja, und denkst einfach, oh, ist das gut, ja, und du willst einfach, du willst explodieren, du willst singen, du willst jemanden in die Augen gucken und sagen, ist das schön. Und das ist ganz genau das, was Mose macht. Er kniet nieder und er betet Gott an, weil es einfach so gut ist. Und jetzt das Interessante ist, Gott hat damals zu Mose gesagt, du kannst es nicht ertragen. Das Ertragen ist nicht, oder die Erklärung für Ertragen ist einfach, es ist in dem normalen Zustand für einen Menschen wie Mose in unserem natürlichen Körper, ist es zu viel des Guten. Ja, es ist zu, wir, unser Körper erträgt es nicht in dem Sinne, dass wenn Gott kommt mit seiner Größe, mit seiner Faszination und wir ihn sehen würden, wir würden uns auflösen von unserer Konstitution, weil wir es so, wie wir sind, es einfach nicht schaffen, so viel Gutes zu ertragen. Es ist wirklich so ein bisschen so, wie als wenn ich meinen Telefondraht nehme und da hier, keine Ahnung, an die Hochspannungsleitung gehe und sage, ich hätte auch gerne mal ein bisschen abgezapft. Ja. Das, was da drin ist in der Hochspannungsleitung, ist nicht schlecht. Das ist absolut klasse Kraft, Power, ja, aber der Draht schafft das nicht, das zu transportieren. Und so sagt Gott, ja, wir als sterbliche Menschen sind einfach noch nicht dazu geschaffen, so viel des Guten zu ertragen. Und jetzt kommt so ein bisschen als Vorgeschmack auf das Ende der Predigt. Am Ende der Predigt werde ich euch ein Stück aus der Offenbarung zeigen, wo im Kapitel 22, Vers 4 steht, wir mit Auferstehungskörpern werden vor dem Angesicht von Jesus Christus sehen. Und es steht wörtlich geschrieben, und sie werden sein Angesicht sehen. Das, was bei Mose noch nicht möglich war, wird eines Tages einem Auferstehungskörper möglich sein. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Es ist wahnsinnig faszinierend. Okay, nächste Folie. Das heißt, so ein bisschen als Definition, wenn du mal fragst, was habt ihr heute Abend gemacht? Verherrlichung ist das Erlebnis mit einem Auferstehungskörper oder Verherrlichung ist das Erlebnis mit einem Auferstehungskörper und als erneuerter Mensch Gott von Angesicht zu genießen. Und ich weiß, dass für viele Menschen das gar nicht so aufregend klingt. Ja? Es liegt daran, dass wir die Güte und die Faszination Gottes noch nicht geschmeckt haben. Ja? Wenn wir wüssten, wer er ist, ja, würden wir selbst in diesem Raum auf unsere Knie fallen, ja, und sagen, wie ist es möglich, dass du uns dieses Privileg schenkst, dich von Angesicht zu sehen und in Ewigkeit genießen zu dürfen. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen ein Problem. Mein Problem ist folgendes. Ich wollte euch das eigentlich so ein bisschen illustrieren. Ja? Und dazu habe ich euch ein Video mitgebracht. Geht das Video? Wenn es geht, vielleicht? Okay, wir probieren einfach mal. Guck mal, ob ihr das Video einfach spielen könnt. Und es sagt mir nicht eine Uhr. Das ist keine Uhr. Das ist wie Grand Complication von Adolf Lange und Söhne. Aber könnt ihr euch das so ein bisschen, beschreibt mal jemanden, der das Video nicht gesehen hat, jemanden, der blind ist, was du gesehen hast. Es ist so schwierig, so ein Stück von dieser Faszination zu zeigen, ja, und aufzuzeigen. Beide meine Eltern sind Uhrmacher. Und ich habe als Kind, ja, ich bin als Kind damit eingeschlafen, mit unterschiedlichen Modellen das Ticken zu hören, ja, und die Faszination der unterschiedlichen Tick, 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 ja, so einfach zu genießen, ja. Beschreib jemanden, der nicht sehen kann, Grand Complication. Und dabei ist es im Endeffekt nur eine Uhr. Und jetzt bin ich hier, ja, und soll euch Verherrlichung erklären, ja. Soll euch davon erzählen, wie der Himmel ist, wie es ist, Gott von Angesicht zu sehen. Ist einfach unmöglich, ja. Mir geht es vielleicht so ein bisschen wie folgende Persönlichkeit, habe ich euch auch auf dem nächsten Bild mitgebracht. Als Augustinus von Hippo, also wahrscheinlich der größte Kirchenvater überhaupt, in den ersten 500 Jahren der Kirchengeschichte gestorben ist und Heraclius von Hippo die Nachfolge von Augustinus antritt, sagt er, die Grille zirpt, der Schwan schweigt. Und was er damit meint, ist, dass der Schwan hat eine klare, durchdringende Stimme, er kann eine Botschaft verbreiten. Das war Augustinus, ja. Augustinus ist tot und auf seinem Stuhl ist eine Grille, ja. Was kann ich sagen? Und so geht es mir heute so ein bisschen, ja. Ich meine, ich habe das Vorrecht gehabt, in meinem Leben als Christ sein, immer wieder mal ein Stück von Gott zu genießen, so diese Lichtblicke zu haben, von wie faszinierend er ist, wie genial er ist. Viele von euch hatten das auch. Aber wie willst du das jemandem beschreiben? Das ist unmöglich. Und deshalb, oder auf der anderen Seite ist es so, das, nur weil es nicht zu beschreiben geht, heißt es noch lange nicht, dass wir es uns aufgeben sollen, sondern ganz das Gegenteil. Ja? Gott fordert uns zu etwas absolut Unmöglichem heraus. Nächste Bibelstelle. Im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13, sagt Petrus, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung von Jesus Christus. Das heißt, was Petrus hier sagt, ist, er macht Folgendes. Er sagt, in deinem Leben, in deinem Alltag, denke komplett, völlig an die Riesengnade, die du geschenkt kriegst, wenn er wiederkommt. Das heißt, was Petrus hier macht, ist, er sagt, meditiere mal, lass es in dein Herz fallen. Bekomm einen Geschmack dafür, mit welch unwahrscheinlicher Gnade du beschenkt wirst, wenn dein herrlicher Herr eines Tages wiederkommt, um dich heimzuholen. Und das im Alltag. Im Alltag sollen wir unsere Hoffnung völlig auf dieses Ereignis setzen. Völlig heißt, es durchdringt uns. Es durchdringt unsere Seele, es befeuert unser Herz, es ist wie der Kerosin in unserem Tank, wie der Dynamit in unserem, keine Ahnung, Hintern, der uns vorwärts treibt, der uns von den Sesseln reißt, der uns motiviert, vorwärts zu gehen für Christus. Völlig, unsere Hoffnung völlig darauf setzen heißt, dass wir in unserem Leben ein Ziel haben, eine Vision haben für das Geniale, was uns erwartet, was kommt. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Ja? Ich kann euch das nicht präsentieren. Ich kann euch das nicht sagen, wie das ist. Die einzige Möglichkeit ist, dass jeder von uns sich aufmacht, vielleicht kann man die Folie vorher jetzt nehmen, und Folgendes macht, dass wir anfangen zu beten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, so wie Paulus es gebetet hat, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Das heißt, was Paulus hier macht, ist, sagt, es ist möglich, auch wenn ein Prediger es nicht schafft. Gott benutzt die Predigt, aber sie muss gemischt werden mit dem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes, mit einer Sehnsucht in deinem Herzen, dass du Weisheit und übernatürliche Offenbarung von Gott kommst, was die Hoffnung deiner Berufung ist. Sprich, was Verherrlichung bedeutet, was wie dein Leben in Ewigkeit aussehen soll. Sprich, und könnt ihr euch daran erinnern, an die Bibelstelle in 1. Petrus, wir sollen nüchtern sein in unserem Denken. Nüchtern sein heißt nicht, keine Ahnung, so unemotional wie möglich. Nüchtern heißt in dem Falle, davon zu träumen, wie der Himmel ist. Davon zu träumen, wie es aussehen wird. in ewigem Glücklichsein zusammen mit Christus und Gott, dem Vater, zu sein. Das ist etwas, was es ist eine der schönsten und faszinierendsten Aufgaben, die wir als Christen haben. Ich weiß nicht, ob du Hausaufgaben magst, ja, die meisten von uns mögen es nicht. Ja. Gott hat uns eine Hausaufgabe gegeben. Es ist die faszinierendste Hausaufgabe, die wir uns vorstellen können. Denke darüber nach, wie der Himmel ist. Und bete, dass Gott dir den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt. Dass es in dir lebendig wird, dass in dir ein Feuer brennt. Ist nicht faszinierend? Ist nicht genial? Wirklich klasse. So, das Einzige, was mir bleibt heute, ist euch so ein Stück, keine Ahnung, ist noch nicht mal eine Geschmackprobe, ist ein Auszug aus dem Menü, ja, ist ein Auszug aus der Speisekarte zu geben. Alles, was ich machen kann, ja, heute ist hier, so eine Schere zu nehmen, hier und da von der Speisekarte einen Schnipsel abzuschneiden und zu sagen, guck mal da, das gibt's zu essen, ja. Und das für dich selber entdecken, selber bestellen, selber kosten und erleben, musst du. Das kann ich nicht machen, ja. Ich kann für dich nicht den Duft präsentieren. Ich kann für dich nicht das Essen liefern. Das alles, was ich machen kann, ist dir ein Puzzlestück von der Speisekarte zu geben und zu sagen, das ist möglich. Und dann müssen wir uns aufmachen als Christen und so sagen, sei wie Mose, zeig mir deine Herrlichkeit. Zeige mir deine Herrlichkeit. Ich will nicht gehen von hier. Es sei denn, ich weiß, was die Hoffnung meiner Berufung ist. Und das tief in meinem Herzen. Okay. Jetzt kommt also im Folgenden so ein paar Schnipsel von der Speisekarte. Verherrlichung passiert, nächstes Bild, auf zwei Ebenen, auf zwei Schritten. Der erste Schritt der Verherrlichung ist, wenn Jesus nicht wiederkommt, bevor du stirbst, ist sozusagen dem Augenblick, in dem du im Krankenhaus oder in deinem Bett zu Hause oder keine Ahnung, vor dem BMW, der da eben gerade zu schnell lang gefahren ist, deinen letzten Atemzug machst. Der erste Schritt der Verherrlichung ist, dass du verlässt diesen Körper, den Gott dir hier gegeben hat, und du lebst, oder deine Seele lebt weiter und sieht und kommt in dem Augenblick, wo du stirbst, in das Angesicht von Jesus Christus. Dass das passiert und dass wir nicht irgendwie so vielleicht schlafen oder richtig tot sind und gar nichts erleben und dann später erst auferweckt werden, sondern dass wir mit unserem Tod direkt in die Gegenwart Gottes eingehen, ist das, was Paulus im Kapitel im Philipperbrief Kapitel 1, Vers 21 bis 23 lesen. Da sagt Paulus, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn das Leben im Fleisch mein Los ist, also wenn ich weiter lebe, dann werde ich weiter Frucht der Arbeit bringen, also dann werde ich weiter evangelisieren, das ist eine klasse Sache, ich werde Menschen zu Jesus führen. Aber wenn ich wählen müsste, weil die Sache ist, er ist eingekerkert in Rom und die Frage steht im Raum, wird er überleben, wird er freigesprochen oder wird er umgebracht werden? Und Paulus, und er stellt sich einfach mal selber die rhetorische Frage, Paulus, was willst du denn eigentlich? Ja? Was wären deine wünschenswerte Option? Ja? Weiter leben oder vom Kaiser geköpft werden? Und Paulus sagt ja Folgendes, ich hätte echt Schwierigkeiten zu wählen, die eine Seite oder die andere Seite. Und er sagt, ich werde von beiden Seiten bedrängt, beide Seiten offerieren mir etwas Gutes, beide Seiten haben ihre Vorteile. Und dann sagt er, eigentlich, wenn es nur um mich geht, weiß ich, was ich will. Ich hätte Lust, abzuscheiden, also den Körper hier zu verlassen, und bei Christus zu sein. Denn das ist weit besser als alles andere. Und das sind nicht die Worte eines depressiven Menschen. Das sind die Worte eines Menschen mit Lebenslust. Ja, Paulus ist in der jüdischen Tradition aufgewachsen, wo irdisches Leben genossen wurde in Maßen, wo Wein akzeptabel war, ja, wo man das Leben auch in seinem Alltag genossen hat. Das sind die Worte von jemandem, der das Leben liebt, aber er sieht einfach die überragende Thrill, mir fehlen die Worte. Dieses, was es bedeutet, bei Christus zu sein. Und er überlegt sich das, wie ist es, bei Christus zu sein. Er sagt, in dem Augenblick ist überhaupt keine Frage mehr. Das ist nicht nur besser, sondern er benutzt das absolute Extrem. Noch mehr geht überhaupt nicht grammatikalisch. Er sagt, das ist über alle Maßen weit besser als alles andere. So, hier können wir anfangen zu meditieren. Weil das, was Paulus sagt, ist, wähle dein schönstes Erlebnis. Wähle dieses Gefühl. Ja? Ich probiere einfach mal ein paar Sachen aus meinem eigenen Alltag. Ja? Als ich mit meiner Bankkaufmannslehre zu Ende war. Ja? Dieses Gefühl, wow, ich bin wer? Ich bin ein Bankkaufmann. Naja, okay, die Enttäuschung kam später aus, egal. Aber dieses Gefühl, ich bin kein Schüler mehr. Ja? Die nächste Reise irgendwo in Afrika. Dieses Abenteuer, diese fremde Welt zu erleben. Dann meine Frau kennenzulernen. Ja? Diese Faszination mit dieser einmaligen, übernatürlichen, scheinbar Person am Telefon zu sprechen, ja? Und nach dem Telefonat scheinbar über die Wiese zu fliegen, ja? Dieses Gefühl, als meine Tochter geboren wurde und mein Herz aus mir fast rauskam und gesagt, du bist mein Kind. Und ich wirklich, manche Leute sagen das manchmal so, Du kriegst ein Baby und du verstehst, was es heißt, Gott der Vater. Ja? Diese Liebe für dieses kleine Bündel an Kuschel, ja. Und ich nehme all diese Erfahrungen zusammen, einfach mal ein Gedankenexperiment, ja. Und ich multipliziere das einfach mal mit 10. Das ist schon fast nicht mehr auszuhalten. Und dann nehme ich Philipper 1. Und dann sagt Paulus, bei Christus zu sein, ist weit besser. Weit besser. Dann sage ich, okay, Gedankenexperiment. Ich multipliziere es mal, die Intensität dieses Genießens mal 1000. Und Paulus sagt, vergiss es einfach, ja. Weit besser, über alle Maßen, bei Christus zu sein, übertrifft alles. Ja. Und das ist das Faszinierende. Paulus sagt, in dem Augenblick, wo du abscheidest, verlierst du alles. Du verlierst alles, was du hast. Frau, Kinder, Freunde, Essen, Sex, alles. Und trotzdem ist bei Christus zu sein besser als alles, was wir jemals verlieren können. Das ist vielleicht, das ist das erste Schnipsel, okay. Das erste Schnipsel von Verherrlichung passiert, oder der erste Schritt der Verherrlichung ist in dem Augenblick, wo du stirbst, kommen wir in die Gegenwart Gottes. So, nächstes Bild. Trotz dessen, dass deine Seele bewusst in der Gegenwart Gottes lebt, in dem Augenblick, wo du stirbst, gibt es noch einen Turbo beim Flieger, ja, der sozusagen angeschaltet wird, dass das Ding so richtig mit Überschall losfliegt, ja, in dem Augenblick, wo Christus wiederkommt. Der zweite Schritt der Verherrlichung ist, dass du nicht so einfach nur so als körperlose Seele durch die Gegend schwebst, sondern der zweite Schritt der Verherrlichung, der Turbo wird eingeschaltet, in dem Augenblick, wo Christus wiederkommt, in dem Augenblick bekommen wir unseren erneuerten Auferstehungskörper. Und das ist was ganz Faszinierendes. Er sagt Paulus im Römerbrief, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir in uns selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das heißt, was Paulus sagt, ist, die ganze Schöpfung, du guckst dir die Bäume draußen an, ja, und obwohl sie jetzt blühen, sehnen die sich danach. Dass Christus wiederkommt und wir einen Auferstehungskörper bekommen, weil in dem Augenblick, wo wir einen Auferstehungskörper bekommen, wird die Schöpfung mit erlöst werden, in dieses selbe geniale Bild der Herrlichkeit, und die Bäume werden ihre Blätter nicht mehr verlieren und die Früchte werden länger drauf sein und besser schmecken, etc. So. Wo wir gerade bei Auferstehungskörper sind. Wie wird unser... Ich weiß... Du sitzt hier und sagst, naja, Auferstehungskörper, ja, so nett. Ja. Das ist was einmalig Faszinierendes. Lass uns angucken, wie dein Auferstehungskörper, das ist deine Zukunft. Ja. Dein läppisches Ding, ja, was du jetzt pflegst und hegst, was du rasierst. Ja. Mich erstaunt es immer wieder, ja, wie die Frauen, ja, wie selbstbewusst sie auf ihre Haare sind. Ja, der ganze Stolz, ja, der Weiblichkeit, ja, das hast du, ja, für wie lange? Höchstens 80 Jahre, ja, mit 80 machst du nicht mehr so. Ja. Vergänglich, absolut kurzlebig, dein Auferstehungsleib wirst du Tausende und Abertausende von Millionen von Jahren haben, ja. Und der, und das verspreche ich, der wird nicht alt, der wird nicht schrumpelig, ja, der wird nur hübscher von Tag zu Tag. Es lohnt sich mal drüber nachzudenken, wie der Auferstehungskörper, wie dein Körper in der Zukunft aussehen wird. Okay, gucken wir in 1. Korinther 15 rein, Vers 42 bis 43, oder bis 44. Da heißt es, da sagt Paulus, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, also zuerst immer kommt der Zustand von deinem Körper, wie er jetzt ist. Das heißt, gesät wird das Ding, so wie es jetzt ist, wird sterben und auferstehen wird das Neue. Also die erste Beschreibung ist immer dein jetziger Körper, die zweite Beschreibung dein zukünftiger Körper. Wird gesät in Vergänglichkeit, dein jetziger Körper ist vergänglich. Das ist das tolle griechische Wort für er vergammelt. Dein Körper vergammelt, meine auch. Aber er wird auferweckt werden in Unvergänglichkeit, in Unkaputtbarkeit. Da ist ohne Makel und da wird kein Kratzer dran kommen. Er wird nur noch besser. Er wird gesät in Unehre, er wird aufgeweckt in Herrlichkeit. Ja? Hier ist ein Kontrast, den Paulus macht. Ja? Gott guckt nicht unseren Körper an und sagt, das ist Unehre, ja? Das ist irgendwie so niedriges Geschöpf. Er guckt deinen Körper an, den er im Psalm 139 gesagt hat, faszinierend gemacht, einmalig und wunderbar, weiß ich von Gott. Und er sagt, aber im Vergleich zu dem, was du später haben wirst, im Vergleich zu dem, sieht der all unvergammelt aus. In Unehre, im Vergleich zu einer Herrlichkeit. Ja? Sprich, Herrlichkeit heißt hier, du wirst strahlen. Ja? Ich werde dich, wenn ich, mein Körper, nehmen wir mal ein theoretisches Gedankenspiel, mein Körper würde nicht verändert werden. Und ich müsste so mit dir mit. Ich könnte es nicht ertragen, dich in der Faszination deiner Schönheit anzusehen im Himmel. Ich würde es nicht packen, weil du widerspiegelst, dein Körper wird ein Stück von der Reflexion der Herrlichkeit Gottes sein. Paulus besagt es auch, wir sind Teil geworden seines Leidens, wir werden Teil seines Auferstehungskörpers. Du wirst ein Stück, nicht aus dir selbst heraus, aber weil Christus das in dir legt und weil du seine Herrlichkeit widerspiegelst, ein Stück werden wir in unserem Körper so sein, wie Christus ist. Ich werde dir sagen, du wirst deine Freude vor dem Spiegel haben im Himmel. Ja? Aufweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät werden in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Okay, lass mich ein paar Kommentare dazu machen. Verweslich, unverweslich. Das beschreibt einfach diese Frische, die wir haben. Ja? Verweslich und unverweslich. Dein Leib in der Zukunft, ja, wird kontinuierlich frisch sein. Das heißt, vielleicht können wir einfach mal so ein bisschen weitermachen. Irgendwo habe ich nämlich ein richtig cooles Zitat. Hallo? Fangen wir mal hier an. Das war nicht das, was ich suche, aber gut, das machen wir gleich. Das machen wir so, wie es kommt. Beschreibe deines Auferstehungskörpers. Jonathan Edwards sagt, Gott kann Materie entwerfen, und er meint mit Materie deinen Körper, die in der Lage ist, eine andere Art von Genuss in den Sinnen zu vermitteln. Und das in einer Weise und in einem Grad, die für uns nicht vorstellbar sind, wesentlich hinreißender und exquisiter sind diese Genüsse. Das heißt, was Jonathan Edwards hier sagt, ist Folgendes. Wir werden einen Körper besitzen, der eventuell noch andere Möglichkeiten der Sinneserfahrungen besitzt. Also das, was wir jetzt haben, ist riechen, hören, schmecken, tasten und keine Ahnung, je nachdem. Biologen streiten sich, in welche, wie viele Kategorien das nur sind. Edwards sagt, Wer weiß, was es im Himmel noch alles geben wird? Gott ist in der Lage, deinen Körper so exquisit zu machen, dass du in der Lage bist, mit noch zusätzlichen Sinnesempfindungen, von denen wir jetzt überhaupt keine Ahnung haben, Gott zu genießen. Und das nicht nur in der Qualität, sondern auch noch in der Quantität. Nächster Punkt, okay. Nee, zurück. So, da, zu dem wollte ich hin. Jonathan Edwards sagt weiter, im Himmel ist es genau umgekehrt wie auf der Erde. Hier geht es um vergänglich und unvergänglich. Denn dort, je mehr Zeit vergeht, werden die Dinge jugendlicher und noch jugendlicher. Das heißt, vitaler, rüstiger, eleganter und hübscher. Nun ist hübscher ein altdeutsches Wort. Im Englischen klingt das besser. More beautiful than before. Schöner und faszinierender als den Tag zuvor. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, da hatte ich so einen Flashback. Das ist 20 Jahre, nachdem ich Christ geworden bin, habe ich dieses Zitat gelesen und habe gesagt, Edwards, yes! Weil ich hatte diese Erfahrung, als ich ein ganz junger Christ war. Ich war vielleicht ein oder zwei Monate Christ, war mit Freunden, die ebenfalls Christ waren, auf dem Tafelberg in Kapstadt. Und es war so ein himmlischer Moment. Es war diese angenehme, wohlige Wärme. Es war dieser Geruch von Afrika, es war diese Liebe von Jesus in meinem Herzen und wir philosophierten darüber, wie es im Himmel sein wird. Und dann fragt eine der Frauen mich und Dirk, was denkst du, wie wird es im Himmel sein? Ich hatte ja keine Ahnung, also was blieb mir anders übrig, als zu beten und sagen, oh Herr, hilf mir, lass mich irgendwas sagen. Ja? Und ich hatte diesen Traum in meinem Herzen, dass ich gesagt habe, also ich stelle mir den Himmel so vor. Und das war nicht einfach nur irgendeine Idee, das war etwas, was ich in dem Augenblick denke, mir Gott ins Herz gelegt hat. Ein Ort voller junger, frischer, jugendlicher Leute, die vor Leben einfach nur so sprühen. Und dann sagen die Frau zu mir, nee, so ist das nicht. Im Himmel sind auch alte Leute, nicht nur junge Leute. Ja? Und irgendwie, ich habe mich so unverstanden gefühlt, bis ich Edwards gelesen habe, ja. Die Dinge werden von Tag zu Tag jugendlicher, frischer, rüstiger, eleganter and more beautiful than the day before. Ist es nicht genial? Also ich bin davon fasziniert von dieser Idee. Ja? Es ist schon perfekt, wenn du ankommst und du wachst am Morgen auf und du bist noch hübscher als den Tag zuvor. Die Luft schmeckt, riecht und keine Ahnung, was für Sinnesorgane du noch haben wirst, ja, noch genialer als den Tag bevor. Es wird von Tag zu Tag besser. Du alterst nicht, stehst nicht vor dem Spiegel und sagst, oh nein, schon wieder 20 Haare, wie viele fehlen mir denn jetzt noch, ja? Das ganze Ding wird eleganter und faszinierender von Tag zu Tag. Wow. Nächstes. Wir verlassen unseren Auferstehungskörper und wir gehen zu etwas, was ich so in einer völlig neuen Dimension erst vor 3-4 Monaten so eigentlich, keine Ahnung, mir das bewusst geworden ist. Ja? Eine der faszinierenden Qualitäten im Himmel, also eine der faszinierenden Sachen von Verherrlichung ist, dass wir perfekte Gemeinschaft mit den anderen Heiligen haben werden. Und was meine ich mit perfekter Gemeinschaft? Ich lese zuerst mal die Bibelstelle. Im 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 bis 18, sagt Paulus, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Das heißt, Paulus sagt, es sind Christen in Thessaloniki schon gestorben. Und er sagt, ich möchte nicht, dass ihr um sie trauert, als wenn sie irgendwas verpassen. Das heißt, es müssen Freunde gewesen sein, Familienangehörige von den Leuten in Thessaloniki. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die Übrigbleibenden bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Dann geht es auf der nächsten Folie weiter. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebendigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken dem Herrn entgegen in der Luft Jetzt kommt's, jetzt kommt das Faszinierende. Jetzt kommt die Pointe, wo Paulus eigentlich überhaupt hin will. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. In dieser Beschreibung sind zwei Komponenten. Die allererste Komponente ist, wir werden beim Herrn sein. Das heißt, der Fokus darauf im Himmel ist nicht, und dann endlich werden wir nicht mehr arbeiten müssen und die gebratenen Bürger fallen uns einfach nur so vom Himmel zu, sondern die Quintessenz des Himmels ist, Christus zu erleben, Christus zu riechen, zu schmecken, zu kosten, mit all den zusätzlichen Sinnesorganen, die Jonathan Edwards beschreibt. Und dann gibt es diese zweite Komponente. Und die zweite Komponente ist, und das ist das, was ich neu entdeckt habe. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Die Sache ist ja folgende, es ist eine Wir-Komponente dabei. Vorher hat Paulus eben noch gesagt, trauert nicht wie die keine Hoffnung haben. Ja, wenn ich auf eine Beerdigung gehe, wo Leute Christus nicht kennen, ja, ist das eine Katastrophe. Dieses wirklich hoffnungslose Gejammer, alles ist zu Ende, wir hatten noch einen Urlaub geplant, alles ist kaputt. Ja, wirklich diese Hoffnung so kaputt gemacht. Und Paulus sagt, so will ich, dass ihr nicht trauert. Das heißt, eingebaut ist doch die Hoffnung, wir werden die Person wiedersehen, oder nicht? Ansonsten würde es ja einfach nur sagen, ja, pass auf Leute, macht nichts, ja, du wirst die zwar immer nie wiedersehen, aber ihr geht's gut beim Herrn. Der Trost ist ja, es wird eine Wiederzusammenführung geben. Die Zusammenführung wird beim Herrn sein, aber die Zusammenführung ist die zweite Komponente. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das heißt, wenn ich Dan mag, ja, ich gucke ihn an, ist einer von meinen Mitältesten oder ich einer von ihm, ja, ich finde einfach, Dan ist so ein klasse Typ, ja, ich habe in ihm irgendwie so, oh, du bist zum Knuddeln, ja. Wir werden die Ewigkeit zusammen verbringen und es wird faszinierender und die Gemeinschaft wird perfekter sein, als wie sie jetzt schon ist. Und mir ist es wie von, keine Ahnung, mir ist der Groschen gefallen, es hat gebimmelt im Ding, sie haben gesagt, wow, jetzt werden so viele Dinge klarer, ja. Ich habe mit meiner Frau ja lange theologisch diskutiert und habe gesagt, pass mal auf, wollen wir zusammen wohnen im Himmel, ja? Es gibt ja so theologische unterschiedliche Ansichten, was dann da passiert und wie viel man da noch teilt oder nicht, ja. Und ich habe so gesagt, Mensch, pass mal auf, wenn du Jesus fragst, ja, ich denke, der macht das. Und wenn ich ihn frage, ja, dann könnten wir immer noch zusammen irgendwie so, keine Ahnung, ja. Und ich bin immer noch nicht, na, das kann ich nicht sagen. Die Frage steht immer noch so ein bisschen, ja, wie wird unsere Ehebeziehung aussehen? Gibt es eine Ehebeziehung? Gibt es etwas Besonderes, was ich mit ihr teile, was ich vielleicht mit anderen Leuten nicht teile, weil wir verheiratet sind? Ich weiß nicht, darum will ich es überhaupt nicht diskutieren. Machen wir mal Hauskreis. Aber eine Sache ist mir hier klar geworden bei diesem Teil. Ist, ich werde meine Frau im Himmel auf eine perfektere Art und Weise lieben, als ich sie jetzt liebe. Unsere Gemeinschaft, unseres Teilen von Erfahrungen, von Genüssen von Christus wird perfekter sein als vorher. Und ich rede jetzt nicht nur von meiner Frau. Es geht überhaupt nicht um Sex oder irgend sowas. Es geht einfach nur um, wie werden wir als Heilige zusammenleben. Ja? Ich hoffe, du hast auch so ein paar Freunde, wie ich sie habe. Ich habe so ein paar Freunde, ja, so Studienkollegen von vor über, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte das schon her ist. Ja? Mit denen verbindet mich etwas, weil wir zusammen was erlebt haben, im Theologiestudium. Ja? Und wenn wir manchmal nur einmal im Jahr zusammen telefonieren, ja, dann nehme ich mein Telefon und sage, oh, ist es gut, mit dir zu sprechen. Es geht irgendwie so, die Liebe fließt, ja. Das ist etwas, ja, das kann man nicht beschreiben. Eine Kameradschaft, eine dieses, wow, wir sind Buddies, ja. Und dieses Gefühl, diese herzliche Verbindung wird zunehmen. In Qualität und Quantität. Es wird ein Teil des Himmels sein, dass wir einander in die Augen gucken können und eine unbeschwerte, wahnsinnig glückliche, sündfreie, versuchungsfreie Beziehung miteinander leben können. Es wird faszinierend sein. Ich denke, einfach nur dieses Gefühl, einander Freunde zu sein, einander dieses Wir-Gefühl, es wird über alle Maßen von dem, was wir verstehen können. Das wird richtig gut werden. Okay. Früher gab es ja mal eine Uhr. Und weil es die nicht mehr gibt, weiß ich nicht, wie spät es ist. Kann ich noch einen Punkt sagen? Ein Punkt geht noch. Dann sagt noch einen Punkt. Sind wir beim besten Punkt angekommen. Die nächste Folie, Nummer C. Perfekter Genuss von Gott. Hier beschreibt die Offenbarung in Kapitel 19, benutzt ein ganz wunderbares Bild. Sie sagt, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die folgendes sprachen. Das heißt, hier kommen die Heiligen zusammen und sie feiern. Und die feiern so sehr, die sind sowas von begeistert, dass dieses Feiern, dieses Rufen, dieses Singen ist wie das Rauschen vieler Wasser, ist wie das Rollen von starken Donnern. Herr, schenk mir Geister, Weisheit und Offenbarung, dass das ins Herz fällt, wie genial das ist. Und sie sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Die Offenbarung benutzt als Höhepunkt dessen, was passiert, wenn Christus wiederkommt, das Ex, ein Symbol, was die exquisiteste Beziehung zwischen zwei Menschen ist, um zu verdeutlichen, wie deine Beziehung, wie unsere Beziehung zu Christus ist. Sie benutzt eine Hochzeit. Sie benutzt eine Ehegründung. Sie benutzt, und man darf mal das Bild anfangen zu malen, ja, der Honeymoon. Die Hochzeit, die hier stattfindet, ja, und wenn es hier heißt, es wird eine Hochzeit geben, heißt es nicht, ach, da gibt es eine große Feier und du bist als Gast eingeladen. Wir sind die Braut. Ja? Die Feier des Ganzen ist, dass wir die Braut sind, in einem Bild geschmückt, attraktiv. Und jetzt kommt das Faszinierende. Die Person, die so begehrenswert ist wie niemand anders im ganzen Universum. Vielleicht will man das Ganze ein bisschen ausbauen. Stell dir mal folgendes Gefühl vor. Du weißt ja, jeder verlässt manchmal gewisse Dinge, weil andere Dinge wichtiger werden. Also in dem Augenblick, wo, keine Ahnung, Angela Merkel durch diese Tür läuft, will nicht politisch werden, aber sie ist von ihrer Persönlichkeit wichtiger, prägnanter als ich. In dem Augenblick höre ich auf zu reden und gebe ihr das Telefon. Das Mikrofon, ja. Und das ist selbstverständlich, weil wenn ich weiter quatschen würde, keiner würde mehr zuhören. Alle würden gucken und sagen, Mensch, das ist die ja, Mama Merkel, ja, oder wie auch immer du sie nennst, ja. Ganz automatisch. Eine große Führungspersönlichkeit bringt mit sich eine gewisse Attraktivität, die einfach die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Christus ist die attraktivste Person des Universums. In dem Augenblick, wo er erscheint, treten alle anderen, völlig egal, wie groß der Erzengel ist, völlig egal, wen es sonst noch an geschaffenen Geschöpfen gibt, in den Schatten. Und die begehrenswerteste Person des Universums steht da und alle Atome deines Herzens richten sich auf ihn aus. Und es ist offensichtlich, es ist glasklar, du willst ihn und nur ihn und nur ihn. Du vergisst alles, weil es so offensichtlich ist, dass er der Begehrenswerte aller Begehrenswertesten ist. Und dann passiert, jetzt kommt Folgendes, jetzt ist das Konzept verstanden, okay? Gut, jetzt kommt Folgendes, Hochzeitsmahl des Lammes. Du bist die Braut und derjenige, auf den alle Augen gerichtet sind, Seraphim, Engel, Ältesten, keine Ahnung, was es sonst noch für Kreaturen gibt, ja, alle beten sie an und diese begehrenswerte Person kommt rein. Du würdest dir wünschen, sie würde dich mit einem Blick nur kurz würdigen und diese Person kommt auf dich zu und sagt, ich begehre dich, ich werde dich heiraten. Also nicht im wörtlichen Sinn, aber im übertragenen Sinn. Ich bin gekommen für eine Liebesbeziehung zwischen uns beiden. Das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen, bedeutet, ja, die meisten von euch sind nicht verheiratet. Und viele werden, ich weiß nicht, manche Hochzeiten sind auch nicht so aufregend wie andere. Meine Hochzeit war einfach wahnsinnig aufregend, ja. Also die Hochzeitsfeier ging, glaube ich, 14 Uhr los. 15 Uhr, schon 15 Uhr, eine Stunde später, waren meine Sicherungen komplett durchgebrannt, ja. Ich habe den Rest des Tages, erinnere ich, nur so als Film an mir vorbeilaufen. Der Adrenalin, das war ausgeschüttet um 15 Uhr, das war vorbei, das war Schluss. Ich erinnere mich an nichts, ich erinnere mich an keine Hochzeitstorte, keine Glückwünsche, nichts mehr. Ich habe nur noch die Bilder und sag so, so muss es wohl gewesen sein, ja? Weil die Hochzeit war so intensiv, es war dieses so intensive Gefühl, dass Nadja da reinkommt und der Chor hinten steht auf, von dem wir ja keine Ahnung hatten, dass es den gibt. Irgendjemand hat so einen Gospelchor arrangiert, ja, der sich versteckt hatte. Und er stand auf und rief, Halleluja, Halleluja. Ja. Und ich meine, wer mal die Bilder sieht, ja, ich habe geheult wie Schlosshund. Ja. Sie sah so hübsch aus wie noch nie. Sie war einfach, wow, ja, glücklich der Mann, der dich heiraten darf. Wow, das bin ich, ja. Und ich habe in dem Augenblick, ja, und so ein Stück ist davon hängen geblieben. Dem Herrn sei es echt gedankt, ja. Ich bin dankbar dafür, dass ich kann meine Frau heute noch angucken und sagen, ich habe in mir, ich wünschte manchmal, du könntest in meinem Herzen fühlen, dass ich Leidenschaft für dich habe. Wenn ich sage, ich liebe dich, meine ich nicht einfach nur so, man soll das mal so sagen. Ich mag dich wirklich und ich wünschte mir manchmal, du könntest mein Herz fühlen, weil es wird dir wahnsinnig wohl tun. Das tut einem wohl im Herzen, ja, wenn du merkst, der andere liebt dich. Und jetzt ist Folgendes. Alle begehrenswerte Personen kommen zu dir und du wirst es fühlen. Du wirst es fühlen auf so eine intensive Weise, wie du es noch nie gefühlt hast, dass du geliebt bist. Und das wird nie aufhören. Und einfach nur dieser Gedanke, ja, diese Liebe zu kosten und zu schmecken und dass das nie aufhören wird, dafür brauchst du einen Auferstehungskörper. Weil das könntest du nicht hinkriegen mit einem tatrischen Stück Fleisch, was da eben gerade auf dem Ding sitzt. Und dieses, und hier, auch hier Johannes wählt jedes Bild wählt er mit Absicht. Er sagt nicht, und das Hochzeitsmahl des Herrn ist gekommen oder das Hochzeitsmahl des Königs ist gekommen. Er sagt, das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen. Das heißt, hier nimmt er absichtlich die Beschreibung von Christus als dem Barmherzigen, der sein Leben für dich gegeben hat. Das heißt, das, was wir in dem Augenblick wahrscheinlich spüren werden, wenn er kommt, wenn wir vor ihm stehen werden, ist, wir werden diese Welle der Barmherzigkeit über uns rauschen sehen. Dieses, wie kann es sein, dass du mich so sehr liebst? Und dann habe ich, das war auch für mich, vor ungefähr 3 oder 4 Monaten, habe ich plötzlich gedacht, meine Güte, warum habe ich die ganze Zeit so blöd gedacht? Ist doch offensichtlich. Ich habe vorher immer so subjektiv, Hochzeitsmahl des Lammes hat mich schon immer fasziniert. Aber so unterschwellig gab es etwas, na gut, dann feiern die Hochzeit und was gibt's danach? So, keine Ahnung, weißt du, so wie bei uns im Alltag. Hochzeit, Honeymoon und dann gibt's der Alltag. Räum die Socken auf, wasch die Zahnbürste auf. Eher Alltag halt, ne? Und so subjektiv in mir drin war dieses Gefühl, na gut, da gibt es diesen großen Höhepunkt, Jesus kommt wieder und dann kommt der frustrierende Alltag. Habe ich natürlich nicht so gesagt, aber irgendwie subjektiv war irgend sowas drin, bis mir Folgendes eingefallen ist. Das Hochzeitsmahl des Lammes dauert nicht eine Woche. Das dauert auch nicht 10 Jahre. Das geht ewig. Die Hochzeit, das Genießen voneinander, ist nicht etwas, das Bild von Hochzeit, jedes Bild transportiert gewisse Teilaspekte eines Bildes und gewisse Teilaspekte werden nicht mit transportiert. Das Teilaspekt, dass eine natürliche Hochzeit zu Ende geht und aufgeräumt werden muss und die Flaschen waschen müssen, ja, wird nicht mit transportiert. Was hier transportiert wird, ist, es gibt eine Hochzeit, Wir sind die Braut. Wir werden auf die intensivste Art und Weise, wie es kein anderes Geschöpf fühlt, geliebt sein, Barmherzigkeit erfahren, genießen. Hochzeit, sorry, um das einfach mal so zu sagen, aber ich meine, die Leute im ersten Jahrhundert haben das assoziiert, also darf ich es euch auch bestimmt erst sagen. Hochzeit bedeutet, dass Ehemann und Ehefrau einfach miteinander kuscheln, ja, Liebe austauschen. Es heißt nicht, dass es, ich will damit nicht sagen, ja, dass es im Himmel Sex gibt oder irgend sowas, ja, sondern ich will damit sagen, dass Gott dieses Bild von Ehemann und Ehefrau, dieses einander genießen, dieses einander, wie es im ersten Buch Mose Kapitel 2 heißt, sie waren nackt und sie schämten sich nicht, dieses unbeschwerte, sorglose, reine, heilige füreinander da sein und sich einander freuen. Dieses Ding wird in so einer Wucht auf uns zukommen und es wird bleiben. Das Hochzeitsmahl des Lammes geht nie zu Ende. Halleluja! Und damit mache ich jetzt Schluss. Jonathan Edwards hat auch Folgendes gesagt. Er hat gesagt, und das finde ich auch so klasse, ja. Freude im Himmel wird nicht statisch sein. Das heißt, es wird nicht so sein, irgendwann mal bist du angekommen, so, Freudekurve geht nach oben und dann ist so deine Freude wie so eine gerade Linie, so perfekt in alle Ewigkeit. Jonathan Edwards sagt Folgendes, Freude im Himmel ist dynamisch. Das heißt, es ist so eine, keine Ahnung, ich habe mal der Abi nur eine 4 gehabt, es ist so eine Kurve, ja, mit so einer Komponente oben drin. Das wird immer mehr. Das wird nicht mehr, weil Gott schöner oder faszinierender wird, aber es wird mehr, weil unsere Kapazität, den unendlichen Gott zu genießen, von Tag zu Tag wächst. Und darauf freue ich mich. Und das hat jetzt was ganz, ganz Praktisches. Dieses vom Himmel träumen hat ganz praktische Auswirkungen für unser Leben. Petrus hat gesagt im ersten Kapitel, setzt eure Hoffnung völlig darauf. Das heißt, wir gehen durch das Leben, wir gehen durch den Tag mit diesem Gebet, Gott, entfache in mir eine Vision. Lass mich schmecken, lass mich kosten, lass mich fühlen. Gib mir schon jetzt einen Vorgeschmack dieser übernatürlichen, zusätzlichen Sinneserfahrungen, von denen Edwards spricht und lass mich es erleben und in meiner tiefsten meiner Seele erfahren, was die Hoffnung ist, was mich erwartet, wenn ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe. Und in dem Augenblick, wo wir so einen Mini-Geschmack davon erleben, wo wir so eine Kostprobe bekommen, revolutioniert das unser Leben. Und wir sind bereit, mit Freude und mit Selbstlosigkeit für unseren Herrn und Retter zu leben. Das wünsche ich uns allen, dafür bete ich. Vielleicht können wir einfach so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen, währenddessen Nori Benjamin spielt. Lieber Vater, ich bitte dich, dass du in jedem Herzen heute Abend eine Sehnsucht und einen Vorgeschmack bewirkt. Die Hoffnung deiner Herrlichkeit, die Berufung, für die du uns berufen hast, zu kosten und zu schmecken. Vater, ich bitte dich, dass wir von hier durch die Woche, durch den Monat, durch den Sommer und durch das nächste Jahr gehen können. Als Menschen mit einer tiefen, nie dagewesenen Freude und Hoffnung in unserem Herzen. Weil wir gekostet und geschmeckt haben. Wie unwahrscheinlich das ist, was du uns bereitet hast, wenn du wiederkommst. Komm, Herr Jesus Christus, komm bald.